Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind Jonas und Lasse und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Podcast. Bei uns geht es hier um die Geschehnisse an der Börse, um die Geldanlage, um ein bisschen Altersvorsorge, also um das große und das kleine Geld, denn in Deutschland und auch vielleicht auch in anderen Ländern ist es dann doch so, dass man über Geld nicht gerne spricht und trotzdem sollte sich jeder und jede so ein bisschen Gedanken zumindest machen, wie man vielleicht auch Geld anlegt und das gut macht. Und wenn man das macht, dann macht das sogar ein bisschen Spaß teilweise. Also wir versuchen euch hier wöchentlich mit den wichtigen Updates zu versorgen und nebenbei eben auch ganz viele wichtige Begrifflichkeiten zu klären und zu erklären und damit ihr einfach, wie gesagt, so ein bisschen Bescheid wisst und da nicht so sehr im Dunkeln tappt. Und das machen wir eigentlich immer, zumindest versuchen wir es, auf eine humorvolle und leicht verständliche Art zu machen und nicht so sehr im Fachchinesisch, wie das dann sonst öfter in so Ratgeber-Podcasts und alles Mögliche der Fall ist. Also wie gesagt, ihr kriegt hier sogenanntes Infotainment, die genau richtige Mischung zwischen Unterhaltung und Information. Und heute, Jonas, geht es um ein ganz wildes Thema, das uns jetzt diese Woche, vor allen Dingen gestern am Donnerstag, am 18. Juni beschäftigt hat, das Desaster bei Wirecard. Und wir versuchen das, wir hatten die Folge eigentlich eh geplant, wir versuchen das also natürlich mit dem aktuellen Bezug zu machen, aber vor allen Dingen auch auf den ganz grundsätzlichen Trend einzugehen von Online-Bezahldiensten. Das ist ein gigantischer Milliardenmarkt, da sind viele, viele interessante Player dabei und sicherlich auch einige, die etwas seriöser ihre Geschäfte aufziehen als Wirecard. Es tut deswegen, das sind so ein bisschen der Rahmen, den wir heute setzen wollen.
Genau, wir wollen euch einen Einstieg ins Mobile Payment geben. Dafür reichen sicherlich nicht die 40 Minuten aus, um das vollumfänglich zu machen. Aber Mobile Payment ist heute das Thema. Wir wollen euch ein paar Player dort vorstellen. Natürlich Wirecard, ja, das Desaster-Thema der Woche wird behandelt. Nicht zu viel, aber ein wenig. Ja, grundsätzlich könnt ihr uns auf Instagram folgen, Promille Prozente, oder auf unserer Website promilleprozente.de. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns eine kleine Spende zu hinterlassen oder auch ein langfristiges Abo einzugehen. Das würde uns helfen, diesen Podcast hier regelmäßig fortzuführen und vor allem langfristig fortzuführen, denn das Ganze muss ja auch irgendwie finanziert werden. Wir bedanken uns bei allen, die das bereits tun und hoffen natürlich auf jede weitere finanzielle Beteiligung. Auch Kleinstbeträge sind herzlich willkommen.
Die könnt ihr zum Beispiel, und das ist natürlich passend zur Sendung, auch per PayPal schicken. fanpost@promilleprozente.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, an die ihr uns auch sehr gerne Fragen und Kritik und Feedback schicken könnt. Und an fanpost@promilleprozente.de könnt ihr letztendlich auch kleine Beträge per PayPal schicken, denn das ist unser PayPal-Account.
Genau, und dreimal hält besser, fanpost@promilleprozente.de.
Und jetzt viel Spaß beim Zuhören zum Thema Wirecard und zum Thema Online-Bezahldienste. Viel Spaß.
Und schon geht's los. Heute Freitag, 19.06. Es ist noch Vormittag, später Vormittag. Lasse und ich begrüßen euch hier. Heute ist Hexensabbat. Viermal im Jahr gibt es an den drei weltweit wichtigsten Derivatebörsen, an denen Optionen, Optionsscheine und Futures gehandelt werden. Viermal im Jahr kommt es da zu dem sogenannten großen Hexensabbat.
Immer am dritten Freitag im letzten Monat des Quartals. Also ganz schön kompliziert. Heute ist also Freitag, der dritte Freitag im Juni und dementsprechend Juni ist der letzte Monat im zweiten Quartal. Also ist heute Hexensabbat, das nächste Mal im September und dann wieder im Dezember.
Ja.
Was passiert denn da? Also das wird ja immer so, der Hexensabbat heißt deswegen Hexensabbat, weil dann eben die Kurse in der Rückschau betrachtet, dann doch immer sehr volatil waren, also immer sehr stark nach oben und nach unten ausgeschwankt sind, obwohl es eigentlich gar keine Meldungen oder Fundamentaldaten gab. Aber das hat einen Grund, Jonas, nämlich die Terminbörsen und die Fristen, die da auslaufen an dem Tag.
Ja, genau, die Abrechnungspreise werden festgestellt. Anhand dieser werden die Optionen, Optionsscheine und Futures, die Optionen und Futures bewertet. Und das wird abgerechnet und fällig gestellt. Und ja, da wird an dem Tag unglaublich viel bewegt, viel weitergerollt. Aber ich glaube, wir sollten da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Also es ist deutlich mehr als 1 Billion Euro heute. Also es ist mit der größte Hexensabbat, was die Volumina angeht, den es je gab. Ich glaube, da gab es vielleicht noch eine Handvoll, die in eine ähnliche Dimension kommen. Dann sollten wir mal in einer separaten Folge machen, ist aber ja insofern interessant, als dass an diesen Tagen und bestimmt auch sicher wieder heute, aufgrund der Größe des heutigen Hexensabbats, die Kurse vieler Basiswerte, das inkludiert auch Rohstoffe, auch landwirtschaftliche Rohstoffe, Devisen und natürlich Aktien ebenfalls, dass die teilweise erratische Bewegungen vollziehen.
Also sie viel stärker schwanken auch, ja, als normalerweise der Fall ist. Ne?
Genau. Also nicht wundern, dass es heute besonders stark hin und her geht.
Wobei, muss man auch sagen, dass der Hexensabbat, glaube ich, immer weiter an Bedeutung verliert. Vor allen Dingen natürlich in einem Umfeld, wie wir es jetzt haben, wo die Volatilität eigentlich eh schon extrem hoch ist. Und da kommen wir eigentlich auch schon dann zu den Themen. Wie gesagt, wir haben ja sehr viele Börsenwerte, die früher auch mal als Standardwerte gehandelt wurden. Lufthansa, TUI, ja vielleicht sogar Wirecard und so weiter und so fort. Wo es jetzt eigentlich gang und gäbe ist, dass sie tagtäglich teilweise um 5, 6, 7, 10% hoch und runter gehen. Im Falle von Wirecard dann auch mal um 70% runter.
da gehen wir gleich nochmal drauf.
Das heißt also, diese ganze Marktphase, in der wir gerade sind, ist eh durch eine sehr, sehr hohe Volatilität geprägt eigentlich. Und deswegen fällt das wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr auf, was heute passiert.
Ja, und die Märkte, die Aktienmärkte oder generell die Finanzmärkte, auch Geldmärkte, warten ja in Liquidität. Also ja, lasse Fed, Bank of Japan, und auch EZB, whatever it takes. Ne? Mario Draghi ist zwar nicht mehr an Bord, Notenbankchef AD der EZB, aber...
Aber er hat sich verewigt mit seinem Spruch 2012.
Unglaublich. Und er hat ja nicht annähernd so viel Kohle rausgehauen, wie jetzt rausgehauen wird. Nee, ne?
das, was Draghi damals rausgehauen hat, das waren absolute Peanuts. Das war ein kleines Trinkgeld eigentlich. Jetzt geht es richtig um die dicken Dinge. Also auch genau, Fed hat dieses Jahr, diese Woche, die amerikanische Notenbank wieder ein kleines Programm aufgelegt. Es werden, wobei, das muss man auch dazu sagen, diese Meldung gab es eigentlich schon im März, dass Unternehmensanleihen gekauft werden.
Ja.
Das ist eigentlich mehr oder weniger so eine Art, wie nennt man das denn eigentlich, mehr oder weniger wieder aus der Schatulle geholt. Es ist keine neue, irgendein Recycling. Das ist eigentlich eine recycelte Meldung. Das haben wir jetzt überhaupt oft, dass letztendlich der Markt viele Meldungen, die es eigentlich schon seit Wochen, Monaten gibt, die dann
ist recht Mangel, kurzfristiges Agieren.
Aus dem Mangel an neuen Meldungen oder so dann dazu benutzt, zu argumentieren, aha, jetzt können die Kurse dann doch wieder steigen zum Beispiel. So war es auch mit dieser Fed-Geschichte. Was neu war, ist dieses Billionen-Dollar-Programm, auf das alle warten von der US-Regierung. Also das ist dann wieder eine fiskalpolitische Maßnahme, wo die US-Regierung ja Infrastruktur in den USA ausbauen will und fördern will.
Auch witzig, dass die Demokraten ja schneller waren und eine halbe Billion fiskalpolitische Programme aufgeworfen haben und Trump und das Weiße Haus dann, ja, muss natürlich doppelt so viel sein. Ne? Die haben dann eine Billion dann rausgehauen. Man muss sich dann aber auch wirklich mal fragen und nachvollziehen, ob dieses ganze Geld dann wirklich überhaupt in Programme effektiv umgesetzt wird und eingesetzt wird. Da muss man sich anschauen, wo wurde das eingesetzt. Also ich glaube, da gibt es irgendwann nochmal spannende fiskalpolitische Wirtschaftskrimis, die wir in 10, 15, 20, 25 Jahren lesen können, wenn wir dann noch leben. Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir dann noch leben, aber boah, keiner weiß, was da passieren wird. Aber wir warten in Liquidität. Ganz viele institutionelle Anleger haben riesige Cashquoten. Wir haben teilweise Cashquoten, die sind mehrere Billionen Dollar, Euro, wie auch immer.
Billionen.
Es ist unfassbar.
Die Erwartung letztendlich eigentlich eines richtigen Crashs, weil die Rallye, das hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist eigentlich eine Privatanleger-Rallye. Es gibt auch viele Statistiken darüber, dass auch gerade in den USA viele Leute an die Börse jetzt gegangen sind, die vorher nie was mit Aktien gemacht haben. Also zum Beispiel dieser Online-App Robinhood, das ist mehr oder weniger das amerikanische Vorbild für Trade Republic hier in Deutschland, wo es ja sehr, sehr einfach gemacht wird zu handeln und auch sehr günstig. Und dementsprechend, die haben eine Explosion der Nutzerzahlen. Ich glaube, über 200.000 neue Nutzer oder so, oder wahrscheinlich noch mehr, allein in den letzten Wochen.
Oh, klein Vieh macht Mist, ne?
Ja, und die treiben dann eben dann auch teilweise die Kurse hoch. Bestimmt, vor allen Dingen bei bestimmten risikobehafteten Aktien. Also es gab ja, wie gesagt, jetzt mehrere Meldungen, dass eigentlich schon insolvente Firmen wie Hertz zum Beispiel, Autovermieter in den USA, oder Luckin Coffee, durch einen Bilanzbetrug schwer in Bedrängnis geraten, so eine chinesische Kaffeehauskette und so. Also dass völlig absurde Wetten da eingegangen werden und dass eigentlich totgesagte Unternehmen plötzlich ein Kurswachstum von Hunderten oder 1000% teilweise hatten, eine Spitze bei Hertz, 1400% im Plus. Also völliger Wahnsinn für eine insolvente Firma, also wo das Geld eigentlich weg ist, der Aktionäre. Das sind natürlich absurde Sachen, die dann da Früchte tragen.
Genau, man muss sich natürlich beim Agieren an der Börse als Aktionärin und Aktionär ja auch bewusst sein, das Geld kann auch einfach weg sein. Ne? Man geht eine Unternehmensbeteiligung ein, man geht ein Unternehmensrisiko ein und wenn das Unternehmen pleite geht, dann ist das Geld weg. Es ist auch mal wieder erstaunlich, wie viele Laien-Aktionärinnen und Aktionäre dann in dem Fall, wenn mal ein Unternehmen pleite geht und die Aktie auf Null fällt, nichts mehr wert ist, dann völlig entrüstet sind. Aber das muss man sich bewusst sein. Deswegen sagen wir hier auch, Risiko muss gestreut sein und dieses Stockpicking und Einzelwerte handeln muss eben mit Augenmaß betrieben werden. Was heute noch interessant ist, und dann kommen wir auch mal zum Mobile Payment, ist noch, dass die großen US-Pensionsfonds heute ihre Asset-Allokation ändern, nämlich dass die ihre Anteile, die sie in beispielsweise Geldmarkt oder Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und in Aktien halten, dass sie diese Allokation, also diese Verteilung verändern. Dadurch, dass Aktien jetzt in den letzten Wochen, also seit den Tiefs Mitte März, so sehr stark gelaufen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Pensionsfonds eben ihre Beteiligung in Aktien reduzieren werden. Ja, wir haben jetzt gehört, dass das so knapp 80, ein Volumen von knapp 80 Milliarden ist, 80, was das betrifft.
Aktien,
ne? Ja, genau, knapp also 80 Milliarden.
Der Wert ist dann noch sehr viel höher.
Genau, also es wird ein bisschen was umgehen. Also ja, heute werden überall an den Aktienmärkten hohe Volumina gedreht werden. Mal gucken. Ja, wir rechnen eigentlich kurzfristig wirklich mit einem Rückgang wieder so, zumindest mal um 10-15% der Leitindizes. Ja, aber oft genug lagen wir da bisher falsch. Aber da sind wir in bester Gesellschaft mit professionellen Anlegern, ausnahmsweise.
Ja, genau. So, jetzt kommen wir mal zum
Online-Bezahldienst.
Mobile Payment ist ja ein Part von Online-Bezahldiensten. Also Mobile Payment, das bezeichnet ja die Bezahlung meistens mit dem Smartphone. Das ist jetzt quasi einer der neuesten Trend seit einigen Jahren, aber Online-Bezahldienste gibt es natürlich schon sehr viel länger und die Marktvolumina sind vor allen Dingen natürlich dann auch bei Online-Shops zum Beispiel und so weiter bisher relevant gewesen und das sind auf jeden Fall verschiedene Trends, die wir da sehen und wir wollen jetzt einfach mal auf verschiedene Anbieter eingehen und auf verschiedene Sachen, die wir da sehen. Es ist auch sehr unterschiedlich eigentlich, wie die Länder damit umgehen. Also wir haben Länder wie China, wo mehr oder weniger in wenigen Jahren eigentlich von komplett Bargeld hin zu komplett Mobile Payment geswitcht wurde und auch diese Kreditkarten-Ära, wie wir sie ja im Westen eigentlich kennen, komplett übersprungen wurde. Also Kreditkarten spielen eigentlich keine Rolle in China.
Ja, Kreditkarten sind ja vor allem in den USA genau. Seit Jahrzehnten der letzte Schrei und mega geil. Ganz kurze Anekdote an der Stelle. Die Zinsen sind ja so schon seit Ewigkeiten bei Null auf Null, teilweise negativ. Aber die Zinsen, sowohl in den USA als auch in Europa für Verbraucherkredite, ja, die sind extrem hoch. Und in den USA liegen die bei aktuell knapp unter 17% bei den Kreditkartenzinsen. Also da muss man sich wirklich fragen, da werden die Leute einfach richtig hart abgerippt. Also,
ja, und das ist halt auch ein Riesengroßes.
Markus Koch sagte, Visa, ja, auch dich meine ich. Und natürlich meinte er damit auch Mastercard und Amex und so.
American Express, genau. Das sind die großen Player da auf dem Markt. Also die alten, man kann schon fast sagen, Blue Chips, Visa, Mastercard, die werden immer profitieren. Die werden jetzt vielleicht kurzfristig hier und da ein paar Ausfälle verkraften müssen, je nachdem, wie hart die Krise jetzt wird, weil das ist natürlich dann immer so, dass gerade durch diese hohen Zinsen und diese hohen Verschuldungen auch der Privathaushalte, dass dann jetzt ein großes Risiko birgt bei der hohen Arbeitslosigkeit in den USA, dass die Leute eben ihre Kredite nicht mehr bedienen können.
Ja, das wird passieren.
Und da wird man sehen, wer da dann so ein bisschen in Bedrängnis gerät. Ich glaube nicht, dass so Schwergewichte wie Visa, Mastercard da wirklich in Bedrängnis geraten. Die werden sicherlich hier und da mal bisschen ein paar Millionchen abschreiben müssen, aber insgesamt glaube ich, auf die lange Sicht gesehen, sind das natürlich eigentlich schon so Felsen in der Brandung.
Ja gut, je nachdem, wie die Auswirkungen dann sind. Man hat das ja gesehen, wenn man sich mal die Charts anguckt von den großen Kreditkartenbetreibern, die wir ja namentlich schon genannt haben, wenn sich das mal in der Subprime-Krise anguckt, wo ja eben viele Privathaushalte eben massive Zahlungsausfälle zu verzeichnen hatten und das eben nicht nur auf dem Immobilienmarkt, sondern davon ausbreitend ja auf Aktienmärkte und auch Kreditkartenunternehmen ausgewirkt hatte. Und da gab es ja einen krassen Rückgang von Visa, Mastercard, Amex, die haben sich und anderen Kreditkartenanbietern, aber das sind ja die drei großen in den USA und die haben sich seitdem natürlich fantastisch erholt, sind fantastisch gelaufen, haben auch sicherlich, was die neuen Technologien angeht, haben die dann Fuß in der Tür und auch Beteiligung und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, wenn das in der Breite, und in den USA ist ja privater Konsum der nachrangiger und wichtigste Treiber für die US-Wirtschaft. Deswegen, also das wird, glaube ich, noch eine ganz knusprige Kiste werden, aus meiner Sicht. Du hast gesagt,
die Chinesen... Da bin ich gespannt, ob das halt wie in der Subprime-Krise vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren auf diese Finanzmärkte übergreift. Zurzeit haben wir ja tatsächlich auch durch das ganze Geld der Regierung und Notenbank eben noch kein Übergreifen auf den Finanzsektor, aber also vielleicht für die nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Zurzeit wird ja auch mehr oder weniger diese ganze Arbeitslosigkeit eigentlich kaschiert in den USA.
Wir haben, totgeschwiegen.
Wir haben absolute Rekordstände bei den Arbeitslosenzahlen und das wirkt ja eigentlich normalerweise in den USA sehr viel schneller dann durch, weil die Leute einfach überhaupt keine finanziellen Polster haben und
auch hochverschuldet Konsum.
Sind. Ja. Und auch meinetwegen dann direkt ihr Haus vielleicht verlieren und so weiter, wenn sie, und natürlich die Krankenversicherung, wenn sie keinen Job mehr haben. Bisher wird das kaschiert durch ein gigantisches Programm der US-Regierung. Das kriegt ja jeder Amerikaner, der arbeitslos ist, aktuell $600 pro Woche ausgezahlt als Cash oder als Check. Und das läuft noch bis Ende Juli, das Programm. Und es wird jetzt ja schon gefordert, das zu verlängern. Mal gucken, ob das passiert. Zurzeit ist quasi, die meisten arbeitslosen Amerikaner verdienen eigentlich mehr oder weniger in Anführungsstrichen mehr, als sie vorher verdient haben. Und das heißt also, die Krise ist so ein bisschen kaschiert. Also sie wirkt nicht durch, wie sie eigentlich wirken müsste. Aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das eben passiert. Wenn die Regierung da den Geldhahn zudreht oder vielleicht auch nur ein Stück weit zudreht, dann könnte es doch sehr schnell zu diesen radikalen Auswirkungen auch auf den Finanzmarkt kommen. Und das ist dann spätestens dann, ist der nächste Crash eigentlich auch an den Aktienmärkten dann vorprogrammiert. Ne?
Ja, und so, das führt halt zu massiven Verwerfungen, weil es wird dann eben künstlich Geld aus dem Nichts erschaffen. Die Geldmenge wird massiv erhöht, die Leute konsumieren weiter und kaufen auch weiter bei Unternehmen ein, die sich eigentlich in schwächeren Marktsituationen sonst gar nicht durchsetzen könnten. Also die sind praktisch nur am Leben oder bekommen nur Konsum, weil eben die Menschen aus dem Nichts vom Staat her aktuell noch massiv Geld bekommen. Und solche Unternehmen, die dann, wenn es hart auf hart kommt, dann als Zombie-Unternehmen bezeichnet werden, die dann nur noch durch solche fiskalpolitischen Maßnahmen am Leben gehalten werden, wenn es davon immer mehr gibt, hast du irgendwann nach hinten raus dann einfach eine massive Blase auch an diesen Zombie-Unternehmen. Und wenn, angenommen jetzt, es gäbe keine fiskalpolitischen Maßnahmen, diese ganzen Arbeitslosen würden eben wie früher in den USA eben keine Kohle oder sehr wenig Geld bekommen, dann würden eben diese Unternehmen, die für schwächere Marktphasen eben nicht wirklich gut gerüstet sind, dann wären die ja auch viel schneller in Schwierigkeiten und würden insolvent gehen. Und der Eindruck von vielen Beobachtern, Experten im Markt ist einfach so, dass eben die Toleranz von Regierungen, irgendwie Unternehmen überhaupt pleite gehen zu lassen oder mal eine Depression zuzulassen und Blasen platzen zu lassen, die scheint irgendwie, diese Toleranz scheint gegen Null zu gehen. Aber letztlich muss einem bewusst sein, dass diese Probleme einfach nur vertagt werden. Also die Blase wird einfach nur
immer größer.
Entweder immer größer oder zumindest gleich groß behalten und das Platzen der Blase und das wirkliche Wirken der Depression wird einfach nur vertagt.
Ja, genau. Es wird Zeit gekauft eigentlich.
Es wird Zeit gekauft. So, du hattest angesprochen, die Chinesen haben die Kreditkarte übersprungen, die Deutschen machen sowas nicht. Die nehmen jeden Step in diesem Zahlungsbereich mit. Ne? Ja. In Deutschland nur Bares ist Wahres. Wir erinnern uns, in Deutschland ist das Bargeld das einzig gesetzlich zugelassene und offizielle Zahlungsmittel. Deswegen ist dieser Ausdruck, ich weiß nicht, ob das die Herkunft ist, von nur Bares ist Wahres, wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, in Deutschland ist das Bargeld wirklich das einzig gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel.
In China eigentlich auch, das ist ganz witzig. Der Renminbi, also die Volkswährung, wie sie im Chinesisch da heißt, ist eigentlich auch laut Verfassung das einzig zugelassene Zahlungsmittel. Und trotzdem ist es zwei privaten Unternehmen, nämlich Alibaba mit Alipay, also von Ant Financial, und Tencent mit WeChat und WePay, gelungen, innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von 5-6 Jahren, mehr oder weniger das Bargeld faktisch abzuschaffen. Und das ist eine wahnsinnige Entwicklung.
Gemeinsam mit der steilen Entwicklung der Smartphone-Nutzung, ne?
Genau.
In China.
Also diese technische Entwicklung in China ist absolut atemberaubend. Das kann man sich in Deutschland absolut nicht vorstellen. Und es ist wirklich so, dass in China, selbst auf dem Marktstand oder im kleinsten Beträge, Kaffee etc., es wird alles mit dem Smartphone bezahlt. Und das funktioniert da über QR-Codes meistens. Das heißt also, jeder Laden oder jeder Marktstand hat einen QR-Code, den kann man dann einscannen mit den verschiedensten Apps. Wie gesagt, die eben genannten Alipay und WePay sind die mit 80% Marktabdeckung so die wichtigsten.
Und hier ist seit 4-5 Jahren noch, ich habe jetzt mir den Namen von dir gemerkt, Lasse, Meituan Dianping zu nennen, die ja auch so eine Plattform schaffen wollen, ähnlich wie WeChat, dass die Anleger, dass die Nutzerinnen und Nutzer davon gar nicht mehr runterkommen oder runter müssen, weil sie dort eben alles abwickeln können. Und
Meituan, analog als auch online leben, ist da völlig über eine App zu steuern. Das ist Wahnsinn, auch das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, aber das ist eigentlich ein Betriebssystem fürs ganze Leben. Ja, es ist schon absurd und natürlich dann auch mit den Daten, die da anfallen und die dann massiv ausgewertet werden, nicht nur von den privaten Unternehmen, sondern ja auch von der Regierung und den Geheimdiensten, das ist schon sehr befremdlich aus deutscher Sicht, aber die Chinesen finden das gut und hat sich so entwickelt, dass, wie gesagt, dass es eigentlich fast unmöglich ist, in China noch mit Bargeld zu bezahlen. Und das ist einfach faszinierend, finde ich. Also man muss es nicht unbedingt gutheißen, aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend auf irgendeine Art. Das geht sogar so weit, dass Obdachlose eben halt einen QR-Code dahinstellen auf die Straße und dann letztendlich die Leute einfach ihr Handy nehmen und den QR-Code scannen und dann hat derjenige oder diejenige das auf dem Alipay-Konto oder auf dem WeChat-Konto.
Das ist ja cool, kann auch keiner gegenlaufen und dann fällt das ganze Bargeld um, wie in Deutschland die Münzen und dann mussten Leute, die dagegen gerannt sind, peinlich berührt die Münzen aufsammeln. Hygienischer ist es auch. Aber in dem Bereich in China, merkt euch mal, WeChat gehört zu Tencent Holdings, Alipay von Alibaba, beide, Tencent und Alibaba ja in vielfältigen Geschäftsfeldern aktiv, also schaut euch die Aktien, schaut euch die Unternehmen ruhig mal an, lest euch da bei Financial Times, Handelsblatt oder in guten Finanzblogs nochmal Dinge zu diesen beiden Unternehmen durch und Meituan Dianping.
Genau, das sind alle drei Aktien jetzt auch bei uns in der Watchlist, da könnt ihr auf unserer Homepage promilleprozente.de so ein kleines Abo abschließen, dann könnt ihr auch darauf zugreifen, wenn ihr Lust drauf habt. Das sind zumindest einfach Sachen, die wir ganz interessant und spannend finden. Und dann ist es aber immer zu empfehlen, dass ihr selbst einfach nochmal Recherche betreibt. Das ist einfach nur der erste Schritt, um euch den Einstieg in die Recherche zu erleichtern.
Und jetzt machen wir aber einen kleinen Schritt in die Vergangenheit. Was heißt in die Vergangenheit? Wir springen mal auf einen anderen Kontinent.
Nach Afrika.
Nach Afrika. Nach Kenia, genau gesagt. Und da hat Mobile Payment ja vor allem in der breiten Bevölkerung, man kann sagen, fast seinen Anfang genommen, oder? Jedenfalls würde ich das jetzt gerade denken.
Genau, das ist eigentlich interessant, dass man eben nicht aus, das kommt nicht aus den entwickelten Ländern, dieser Trend aus Afrika kommt, wie gesagt, aus Kenia mit M-Pesa von Safaricom. Das ist eine
Tochter. Vermeintlich entwickelte Länder, ne? Das ist ein bisschen fies.
Ja. Aber man weiß, wie man es meint. Also wie gesagt, diese Emerging Markets in Afrika und auch China ist ja mehr oder weniger nach wie vor, zumindest
in Teilen
noch ein Schwellenland. Aber also auch da ist es, wie gesagt, so, dass diese Infrastruktur mit den Kreditkarten zum Beispiel und auch mit den Bankkonten ist oft, viele Chinesen und auch viele Afrikaner haben gar kein Bankkonto. Und durch dieses Mobile Payment wird dieser ganze Schritt, auch die Banken mehr oder weniger, werden eigentlich übersprungen und es geht direkt ins Mobile rein. Das heißt also, das ganze Bezahlsystem läuft dann übers Handy. Und beim M-Pesa ist es so, dass es gar nicht so sehr nur über das Smartphone läuft, sondern seit über 10 Jahren läuft es einfach über ganz normale, ganz einfache Handys mit SMS.
Ja.
Also, dass man wirklich sich mit SMS Geld hin und her schicken kann oder dass man auch an Verwandte auf dem Land zum Beispiel, wenn man in Nairobi wohnt, da Geld verdient, kann man den Verwandten eine SMS schicken. Der geht dann wiederum mit dieser SMS, mit dem Code zu einer lokalen Auszahlungsstelle. Da sind dann kleine Kioske oder so. Auf dem Land zum Beispiel, in jedem Dorf ist ein M-Pesa-Store, wenn es auch noch so klein ist. Und da kann man sich das dann in bar wiederum auszahlen lassen, das Geld. Also ein bisschen wie Western Union oder die großen, diese ganzen großen Geldtransferierer.
Das aber halt mit Handy, ne?
Mit Handy und natürlich sehr viel günstiger. Also sehr viel einfacher, sehr viel günstiger, dieses Geld zu verschicken. Und man braucht eigentlich gar kein Bankkonto mehr. Und das ist auch der Grund, warum das in Ländern, zum Beispiel wie in Kenia, so massive Ausbreitung bekommen hat, weil das für viele Menschen überhaupt Zugang zu Markt, Zugang zu Unternehmertum bedeutet.
Also das war, genau, M-Pesa, guckt euch die Geschichte mal an, da gibt es auch tolle Dokus zu M-Pesa, Martha-Paula, Emil, Siegfried, Anton. Und das ist auf jeden Fall da mal wirklich wert, sich da eine gute Doku vielleicht von Arte oder so reinzuziehen. Denn man muss wirklich sagen, dieses eingeführte System war wirklich nützlich und ja, eine absolute Innovation und ja, für den afrikanischen Kontinent und eigentlich auch ja, für den südostasiatischen Kontinent diese Art von Zahlungssystem mega, mega gut, mega wichtig für die Leute. Im Gegensatz zu vielen anderen Konsuminnovationen war das mal wirklich ein sinnvolles Ding, wirklich sinnvoll.
Genau, und dann kommen wir halt zu vielen anderen Bezahldiensten. Also natürlich ein klassischer und auch langjähriger Bezahldienst ist PayPal. Wie gesagt, auch von unter anderem von Elon Musk mitgegründet.
Peter Thiel. Hatten wir schon mal.
Und wurde dann ja von eBay gekauft. Ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, eBay hat es ja wieder verkauft, ne, oder was?
An die Börse gebracht, ja.
Oder an die Börse gebracht. Das heißt also, PayPal ist wieder ein eigenständiges Unternehmen und ist eigentlich meines Erachtens so eine Art Blue Chip in dem Bereich. Also,
Absolut. Ich
glaube, ist super aufgestellt, auch in Deutschland sehr, sehr stark, weil sie eben durch eBay, was ja auch sehr früh am Markt war in Deutschland, von Anfang an irgendwie Akzeptanz hatte. Also, PayPal hat mittlerweile eigentlich auch klar Peer-to-Peer, also von Person zu Person kann man da sehr einfach Geld hin und her schicken, aber man kann es natürlich auch, wie gesagt, mit Käuferschutz, Online-Shops, PayPal ist so eine der relevantesten Anbieter, um vor allen Dingen im Online-Shop-Business da den Checkout-Prozess zu leiten und alle Prozesse, die damit verbunden sind, wie gesagt, zum Beispiel Käuferschutz, Factoring und so weiter. Also wenn Leute ein längeres Zahlungsziel wünschen, den Käufern ein längeres Zahlungsziel wünschen und PayPal da als Intermediär dann als Zwischenpartner, als Zwischenperson dann aber schon mal dem Händler ausbezahlt und später erst das Geld vom Kunden einzieht. All das sind so Leistungen, die diese Online-Bezahldienste machen müssen. Und PayPal ist einer der wichtigsten und in meinen Augen wahrscheinlich auch wirklich solidesten. Also da kann man gut und gerne, glaube ich, mal ein paar Aktien von kaufen. Da sollte eigentlich nicht viel schief gehen.
Ja, hittet auch in diesem Jahr wieder ein Allzeithoch nach dem nächsten. Elon Musk hat ja ein paar Jahre, nachdem er gemeinsam mit Peter Thiel und Co. Verkauft hat an eBay, hat er ein paar Jahre nach mal ein Statement gegeben, glaube ich sogar schriftlich, dass er sagt, aus PayPal hätte man noch viel mehr machen müssen und die wenigsten Leute hätten überhaupt verstanden, wozu PayPal immer noch in der Lage wäre. Und er hatte da ja natürlich, hatte Elon Musk da diverse Sachen in der Schublade, aber ich bin mir da tatsächlich auch sicher, dass er da so eine Gesamt-Financial-Plattform im Kopf hatte. Sein ursprünglicher Markenname war ja X.com und Peter Thiels Markenname war ja PayPal und die sind damals dann zusammengegangen und dann haben sich aber Peter Thiel und Co. durchgesetzt mit PayPal, weil unter anderem, weil X.com so ein bisschen pornomäßig rüberkam, aber
war eine Parallele zu Wirecard.
Ja, aber was X.com für Elon Musk war, dieses X stand eben für so eine Plattform, die irgendwie so alles managt, so eine Spinne im Netz und ja gut, jetzt ist Elon Musk natürlich mit SpaceX, Starlink, Hyperloop, Tesla, SolarCity natürlich mehr als Occupied und jetzt kriegt er demnächst ja auch einen Sohn, hat ja schon ein paar,
hat er schon.
Dritte Ehe auch schon, aber nee, man kann das schon, also das ist sicherlich nicht unrichtig, wenn er da sagt, dass PayPal noch mehr in diesen klassischen Bankenbereich vordringen könnte und den hätte innovieren können.
Und vor allen Dingen auch in diesem Peer-to-Peer-Bereich. Ich glaube, also es war, wie gesagt, PayPal hat ja primär erstmal dieses ganze Online-Shop-Business, eBay und so weiter, auch mit eBay natürlich dann gemacht. Die ganzen Bezahlabwicklung da von Online-Käufen und so weiter und Käuferschutz etc. Und jetzt in den letzten Jahren gibt es immer mehr Funktionen, dass man eben das im Peer-to-Peer-Bereich einsetzen kann. Ich benutze das auch sehr gerne immer, dass man schnell mal, wenn man kein Geld dabei hat und jemand ein Mittagessen eingeladen hat, dass man das Geld schnell wieder unkompliziert zurücküberweisen kann, quasi mit einem Klick auf dem Smartphone. Bis hin zu, man kann Geldpools erstellen und so weiter, also man irgendwie Geld einsammeln und auch das ganze Thema, jetzt habe ich den Faden verloren.
Wie auch immer, PayPal auf jeden Fall ein hochinteressantes Unternehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es gab einen Punkt noch, den PayPal jetzt auch verstärkt angeht. Naja gut, vielleicht komme ich wieder später drauf. Wir haben auf jeden Fall natürlich ein paar andere Herausforderer. Dazu gehören zum Beispiel Square aus den USA, ein sehr interessantes Unternehmen, was unter anderem auch von Jack Dorsey, dem Twitter CEO und Gründer, mitgegründet wurde. Auch Mark Zuckerberg von Facebook ist damit investiert. Genauso wie bei, wie heißt das eigentlich, Adyen,
großer niederländischer Zahlungsanbieter, wird ja immer so als der Wettbewerb von Wirecard gesehen. So gut, Wirecard ist eigentlich fast pleite, aber Stand jetzt, 12.16 Uhr, 19.06. Und Adyen hatte vorher schon eine deutlich bessere Bewertung, weil die bislang von Bilanzfälschungsskandalen und Täuschungsgeschichten etc. verschont geblieben sind. Sie sind schon bereits ziemlich stark bewertet. Ja, jetzt könnte man mal gucken. Ich meine, die werden jetzt wahrscheinlich auch mit Argus-Augen beobachtet, von wegen so, ja, wenn man bei Wirecard da, der hat was schieflaufen kann, vielleicht ist dann so ein Anbieter, so ein ähnlicher Anbieter auch davor nicht gefeit. Und andererseits können die natürlich jetzt massiv profitieren. Sollte jetzt Wirecard relativ zügig über den Jordan gehen, müssen die Kunden ja irgendwo anders hin. Und da hätten sie dann in Adyen, in Square, ja, schon direkt Alternativen. Also Alternativen gibt es genug.
Definitiv. Es gibt dann auch noch junge Startups, die noch nicht börsennotiert sind. Klarna aus Schweden ist zum Beispiel zu nennen, die sind sehr interessant. Und Stripe aus den USA, die jetzt demnächst wahrscheinlich einen Börsengang planen an der Nasdaq. Mal gucken, also die könnte man auf jeden Fall auch im Auge behalten, sind sehr gut aufgestellt schon, haben, also ich glaube, Klarna hat zum Beispiel, ne, und die ganze Zahlungsabwicklung von H&M und so weiter und von richtig großen Unternehmen machen die schon.
Riesenversandhändler aus UK, ASOS, ne, hat auch ein deutsches Ding da.
Also die sind auf jeden Fall schon echt ganz gut vorgedrungen.
Wollen die an die Börse gehen, weißt du das?
Ich glaube, Klarna noch nicht so direkt, aber Stripe wird auf jeden Fall demnächst, glaube ich, an die Nasdaq gelistet. Mal schauen.
Muss ja auch kein schlechtes Zeichen sein, wenn ein Unternehmen sagt, es will nicht an die Börse. Also teilweise ja ganz im Gegenteil. Ne? An die Börse gehst du ja, weil du für dein Expansionsvorhaben oder weil du für irgendwie Forschung unbedingt Gelder brauchst, dann eben Rechte, Beteiligungsrechte an deinem Unternehmen abgeben musst, um neues Geld einzuwerben. Ne? Also wenn jetzt Klarna seine Expansionsvorhaben, seine Ausbreitung aus sich heraus organisch bestreiten kann und dazu gar nicht den Kapitalmarkt, den Börsenmarkt braucht. Es muss gar kein schlechtes Zeichen sein. Höchstens, wenn es weiter gut läuft, eher ein schlechtes Zeichen für Privatanleger wie uns alle. Weil wir dann da nicht ran könnten, ne? beteiligen können an dieser Erfolgsstory. Genau. Also, ja.
Was man im Blick haben sollte, auch Amazon hat ja letztendlich diese ganze Bezahlabwicklung. Also die haben natürlich andere Services und so weiter. Auch PayPal ist natürlich dabei zum Beispiel. Aber Amazon Pay gibt es ja eben auch. Und Amazon bietet das, glaube ich, auch seinen Händlern mittlerweile an, in die eigenen Online-Shops Amazon Pay zu integrieren. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist von den Händlern, weil Amazon wahrscheinlich wieder alle möglichen Infos absaugt, alle möglichen Daten bezüglich, welche Produkt- und Warengruppen besonders gut laufen, um die dann schnell zu kopieren und günstiger anzubieten. Aber also auch Amazon ist da in diesem Markt mit drin und wenn man Amazon kennt, dann weiß man, das hat auf jeden Fall Substanz und ist natürlich auch einfach durch die Marktmacht mit der Financial Power und der Technologie im Hintergrund immer ein ganz wichtiger Player.
Apple kommt auch noch, ne?
Apple Pay, Google Pay sind zu nennen auf jeden Fall. Das heißt also, was wir wirklich sehen, ist, dass die ganzen klassischen Banken, die ja früher auch mit Geldabwicklung, Zahlungstransfers viel Geld verdient haben an Gebühren, die werden eigentlich aus dem Markt komplett rausgeschnitten. Und die sind jetzt mehr oder weniger schon in so einer schwachen Situation, gerade hier in Deutschland, dass sie, sie wollten eigentlich, die Sparkassen und auch deutsche Geschäftsbanken wollten ja eigentlich erst, haben sich jahrelang gewehrt, Google und Apple Pay zu akzeptieren. Mittlerweile sind sie in so einer schwachen Position, dass sie es machen müssen und auch alle machen.
Ja, man muss ehrlich sagen, also diese Innovationsfeindlichkeit ist wirklich das allerletzte.
Ja, sie haben halt viel zu lange gewartet und fliegen damit jetzt auf die Fresse und das ist halt das große Problem, ja.
Frag mich mal, diese hochbezahlten Leute da, was weiß ich, und überhaupt nicht in der Lage, sich auf neue Technologien einzustellen. Sowas Naheliegendes, ne? Die haben doch auch alle selber ein Smartphone.
Ja, aber auf jeden Fall haben sie es irgendwie nicht verstanden. Jetzt geht ein riesengroßer Stück vom Kuchen geht auf jeden Fall davon ab und der landet jetzt bei den Online-Bezahldiensten.
Also ich kaufe keine deutsche Banken.
Ja, also die deutschen Banken sind insgesamt nicht gut aufgestellt, das ist kein Geheimnis, aber bisher war ja zumindest, oder haben viele Leute hier in Deutschland dann gesagt, boah, gut, die Commerzbank und Deutsche Bank sind am Arsch, aber jetzt Wirecard, das ist der neue Champion, so hieß es noch vor 2 Jahren. Jetzt war ja die letzten...
Bis vor kurzem hieß es.
Ja, also die schlechte Presse hält ja schon eine Weile an und der Kurs ist eigentlich auch schon seit langer Zeit unter Druck, aber es ging zwischenzeitlich immer wieder hoch in der Hoffnung, dass sich diese ganzen Betrugsvorwürfe und Bilanzfälschungsvorwürfe dann doch nicht bewahrheiten. Und gestern kam dann endgültig der große Knall und das Kartenhaus ist vielleicht jetzt endgültig final zusammengefallen. Das wird man ja dann später sehen. Also vielleicht ist es nur der nächste Akt, vielleicht ist es auch der finale Akt in diesem unglaublichen Wirtschaftskrimi rund um Wirecard. Vielleicht nochmal kurz für alle zur Erklärung. Also Wirecard gibt es eigentlich seit 20 Jahren schon als Unternehmen. Ich hatte ja vorhin kurz, als wir über Elon Musk und X.com gesprochen haben, eine kleine kleinen Wink gemacht. Wirecard hat nämlich auch angefangen mit der Zahlungsabwicklung von irgendwelchen Porno-Seiten und so weiter und so fort, also in einem eher windigen Business und hat sich dann aber mehr und mehr auch durch eine sehr gute Technologie zu einem sehr wichtigen Player im Online-Bezahlmarkt gemausert, auch in einem sehr, sehr starken Asien-Geschäft und so weiter.
Markus Braun, der Unternehmensmacher aus Aschheim bei München.
Das war eine tolle Story. Und Wirecard hat dann eine unglaubliche Wachstumsstory hinter sich, ist dann tatsächlich vor 2 Jahren in DAX aufgenommen worden und ausgerechnet die Commerzbank aus dem DAX geschmissen. Das war natürlich dann umso mehr.
Gejubelt hat man, ne? Endlich hat Deutschland hier wieder irgendwie so ein Online-Tech-Champion.
Genau, der Kurs ist dann echt von unter 20 auf über 200 Euro hochgeschossen. Naja, und dann kamen vor 1,5 Jahren, glaube ich, die ersten Berichte von einem Financial Times damals, dass es Ungereimtheiten bei einer Niederlassung von Wirecard in Singapur gab. Also, dass da teilweise Umsätze verbucht wurden, die es gar nicht gab, die einfach virtuell bestanden haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wurde, wie gesagt, viel geschrieben drüber, dass es alles nicht stimmt und dass man da...
Ja, vor allem die deutsche Presse und teilweise auch deutsche Behörden haben sich dann dagegen gewehrt. Ich glaube, sogar eine Analystin der Commerzbank hat, Fake News bezeichnet, was die Financial Times da gesagt hat. Da hat sich die Bank dann irgendwann dafür entschuldigt, weil spätestens jetzt ist natürlich klar, dass es alles andere als Fake News waren. Und auch ein weiteres Indiz dafür, dass da viele oder dass es Experten gab, die da eben wirklich massive Täuschungen und Betrugsgeschichten, Bilanzfälschung gewittert haben, war ja unter anderem hier Christopher Hohn von TCI. Der ist ja schon seit Hedgefonds-Koryphäe, Shortseller-Koryphäe, genau. Der guckt euch das mal an. TCI, also heißt der Fonds, den er da leitet mit seinem Team, und Christopher Hohn. Der ist jetzt schon seit über einem Jahr Short, und die BaFin hat da auch schon, die deutsche BaFin, gegen ihn gewettert und hat teilweise Verbot durchgesetzt für Leerverkäufe, für Short-Selling auf Wirecard. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sozusagen dass es fast schon so der deutsche Nationalstolz sich da verletzt gefühlt hat. So endlich hat man mal neben SAP so einen relevanten globalen Tech-Champion in einem bestimmten Bereich, nämlich in dem Bereich des Online-Payments, sodass man dann vielleicht ein Stück weit blind auch geworden ist in der deutschen Privatanlegergemeinschaft, aber auch in der, auch was Deka angeht, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, die ja DWS, immer noch investiert ist, vielleicht mittlerweile nicht, DWS seit gestern nicht mehr, alle Positionen glattgestellt gestern im Laufe des Tages und vorgestern. Und Union Investment auch, alles deutsche, große deutsche Fondsgesellschaften, Union Investment, DWS, genau, von der Deutschen Bank, DK, von der Sparkasse. Also, aber Christopher Hohn, da knallen jetzt hier nicht nur die Sektkorken, sondern wahrscheinlich auch die Champagnerkorken und Kaviar-Eier. Richtig Cash gemacht.
Ich habe gestern berichtet in der Wirtschaftswoche, dass allein gestern rechnerisch höchstwahrscheinlich Christopher Hohn an einem einzigen Tag 132 Millionen Euro verdient hat mit seiner Short-Position. Also insgesamt wurde...
Der ist ja seit 140, 150 Euro Short.
Genau, also er hat wahrscheinlich noch viel mehr verdient. Alle Spekulationen, aber auf jeden Fall, die Shortseller, die haben sich gestern die Hände gerieben. Kurssturz von bis zu 70% an einem Tag bei einem DAX-Wert. Das ist nicht einmalig. Hypo Real Estate hatten wir 2008 auch. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Wirecard ist ja jetzt auf Platz 2 in der ewigen... Besten Loser-Liste der Unternehmen, die am meisten Kapitalwert an einem Tag vernichtet haben. Und auch heute stand jetzt immer weiter nach bergab. Also der Kurs war, wie gesagt, vor 2 Tagen noch bei über 100 Euro, jetzt ist er bei 20 Euro angekommen. Und es verdichten sich auch die Anzeichen, dass eben wirklich da diese 1,9 Milliarden Euro, um die geht es inzwischen, die auf 2 Treuhandkonten da bei irgendwelchen asiatischen Banken auf den Philippinen geparkt sein sollen.
Eine ist eine philippinische Bank.
Genau, das andere woanders.
Aber wohl offiziell, ja, Markus Braun hat ja gesagt, hat ja ein Moody's-Rating, hat ja ein S&P-Rating.
Auf jeden Fall.
Was hat die eine Bank gesagt, die philippinische? Wir kennen Wirecard gar nicht, ne?
Die
das ist ja völlig absurd.
Die Philippinen,
das ist nicht unser Kunde.
Das sind die seriösen. Religiösen, nämlich nicht Wirecard, nicht
genau, die Deutschen. Nicht aus Aschheim hier, die Bayern.
Die Philippiner, die Philippinos haben heute gesagt, ja, also Wirecard haben wir gar nicht als Kunden geführt hier. Und schon gar nicht mit einem Konto, wo 1,9 Milliarden oder 800 Milliarden, keine Ahnung, was da drauf liegen soll. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Wirecard, wirklich eine, ja, fast schon, also ein Krimi, definitiv auch eine traurige Geschichte. Man muss ja auch sagen, Jonas, wir sind ja auch gebrannte Kinder hier.
Eben, das ist ja hier Galgenhumor, den wir hier bringen.
Wir sind, also, wir sind nämlich leider selbst auch ein bisschen drauf reingefallen. Wir sind zwar nicht zu den Höchstkursen eingestiegen, aber zumindest bei 80, 90 Euro. Jetzt eine Erwartung eigentlich, dass es doch wieder aufwärts geht und dass sich das endlich alles klärt. Aber die Wette war auf jeden Fall leider völlig in die Hose gegangen.
Jetzt ja, wir haben zum Glück kleine Positionen. Ne? Ich selber habe 24 Aktien mit einem Einstandspreis bei 70,26 Euro. 24 Aktien, klar, ist ärgerlich. Da 1.400 Euro, wenn die jetzt komplett weg wären oder keine Ahnung, da vielleicht noch 10% von übrig bleiben, 140 Euro, dann kann ich da irgendwie richtig lecker von essen gehen, extrem lecker von essen gehen, 140 Euro, da lade ich dich noch ein, lasse. Und unsere beiden.
Das ist die Henkersmahlzeit, die Wirecard-Henkermahlzeit.
Ja, aber ich sag mal, klar, 1.400 Euro da an der Stelle, für mich persönlich schon ärgerlich, aber alles andere als existenzbedrohend. Du hast ja eine noch kleinere Position, glaube ich. Aber es gibt halt dann wirklich dann doch nicht wenige Privatanlegerinnen und Privatanleger in Deutschland, die ja, nachweislich eine ganze Ecke mehr Geld reingesteckt haben. Und wenn wir uns jetzt hier, ein bisschen lustig machen oder hier so lachen, dann soll das nicht kein Auslachen dieser Privatanleger und Privatanleger sein. Wie gesagt, wir sind ja mit sehr kleinen Positionen selber auf der Long-Seite immer noch dabei.
Ich kann sagen, dass es ein absoluter Skandal ist.
Ist ein ultra krasser Skandal.
Das würde viele Klagen nach sich ziehen und wahrscheinlich auch zu Recht. Ja. Weil allein diese Kommunikation von Wirecard, dass man
das allerletzte
auch Ende Mai nochmal gesagt hat, dass alles, dass man mit einem super Testat rechnet und von Ernst & Young, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und so weiter. Also da wurden, glaube ich, viele Anleger völlig im Unklaren gelassen. Gut, man hätte sicherlich, also spätestens gestern Morgen, als der Bericht dann doch nicht wie erwartet vorlag und sich das bis in den späten Vormittag hineingezogen hat.
Da waren auch wir beide naiv. Da hätten wir noch zu 100, zu 98 verkaufen können.
Und wir hätten vor allen Dingen sehr schön selbst short gehen können. Also das sind wirklich, da sind wir einfach selbst ziemlich doof gewesen. Da ärgern wir uns auch schwarz.
Ja.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Wirecard war bisher eigentlich bis zu diesen ganzen Bilanzgeschichten auf jeden Fall eigentlich ein sehr gutes Unternehmen. Ich glaube auch in der Substanz, im Kern ist es auch nach wie vor, werden auch Geschäftsteile sehr gut funktionieren, auch Technologie wird da sehr gut sein. Bloß das ist jetzt natürlich alles Makulatur, weil das Unternehmen an sich als solches in der Existenz bedroht ist. Und ja, mal gucken, welche Szenarien es gibt. Entweder tatsächlich Insolvenz oder auch Übernahme, dass sich da ein Wettbewerber die Hände reibt und dann, wie gesagt, die Filetstücke sich von Wirecard einverleibt. Ja. Wobei auch jeder Wettbewerber wird sich erstmal überlegen, solange das nicht alles mal auf dem Tisch liegt, auch mit den Verbindlichkeiten und so weiter, wird da auch ein Wettbewerber sagen, naja, da lasse ich vielleicht erstmal die Finger davon, weil die, das kennt man ja von Bayer und Monsanto, ne? Wenn man die ganzen Risiken, vor allem auch die Klagerisiken, die jetzt auch von Aktionärseite drohen, wenn man die quasi alle mitkauft, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also mal schauen, es bleibt hochspannend, es wird in den nächsten Wochen und Monate da heiß zugehen, absolut davon abzuraten, jetzt zu diesem Kurs einzusteigen, auch wenn es natürlich mit 20 Euro sehr, sehr günstig erscheint, aber es kann auch sehr schnell auf 10 oder auf 5 oder auf 1 0. Euro runtergehen, oder auf 0 Euro.
Penny Stock. Also, Penny Stock aus Aschheim bei München.
Auf gar keinen Fall da investieren.
Bayern haben zwar den Rekordmeister, aber nicht den Rekordzahlungsdienstleister.
Nee, genau. Und das ist auf jeden Fall, das hat uns gestern hier in Atem gehalten, Jonas und mich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch noch einmal die Schattenseiten dieses Marktes abgeklopft. Nichtsdestotrotz glaube ich, zum Abschluss sagen, dass Online-Bezahlen ein gigantischer Megatrend ist und dass auf lange Sicht das Bargeld auf jeden Fall abgeschafft wird. In vielen Ländern ist es schon abgeschafft de facto. In China, auch in vielen skandinavischen Ländern, wird eigentlich kaum noch bar gezahlt. In Deutschland wird es sehr viel länger dauern, aber auch hier wird durch Corona zum Beispiel sich das Ganze sehr schnell oder sehr deutlich beschleunigen, dieser Prozess.
Ja, genau. Ich glaube, viele Deutschen sind jetzt als allererstes so in ihrem Leben in dieser Phase, in diesem ersten Halbjahr, auf dieses kleine Symbol, was so ein bisschen aussieht wie so ein Wi-Fi-Symbol, auf diesen Geräten gestoßen und was ja auch dann bei Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay auf dem Handy dann irgendwie sichtbar ist. NFC.
Near Field Communication,
genau.
Das ist letztendlich die eine Technologie, also wo man einfach das Handy zum Beispiel zücken kann und das ans Terminal hält, am Point of Sale im Supermarkt zum Beispiel. Und
an der Kasse,
Bargeldlos nicht nur, sondern halt auch kontaktlos. Das ist eine Technologie. Die andere, und die ist ja in China.
Ja, gerade, bloß nicht das Handy jetzt in diese, wie in den Kartenschlitz stecken wollen, ne? Das klappt nicht.
Macht wahrscheinlich auch der ein oder andere. Naja, die andere Technologie basiert eigentlich auf QR-Codes. Das ist in China sehr populär, also dass man quasi mit dem Handy einen QR-Code einscannt, der da an der
Kasse. Das ist hier noch nicht so verbreitet in Deutschland.
Das hat sich überhaupt nicht verbreitet und das ist aber in China die absolut wichtigste Technologie. Also das sind die beiden Sachen und wie gesagt, wenn man über Online-Bezahlen redet, dann hat man eigentlich drei verschiedene Felder. Einmal das ganze Online-Bezahlen im Internet, also Online-Shops etc., die ganze Zahlungsabwicklung dort. Auch das ganze In-Game-Bezahlen, also wir haben ja oft auch die große Handy-Games oder also große Spiele, sind ja oft teilweise oder mittlerweile kostenlos, aber In-Game gibt es dann halt irgendwelche Sachen, die man bezahlen muss und auch das ist dann zum Beispiel Online-Bezahlabwicklung. Dann gibt es Peer-to-Peer, also wenn man wirklich von Person zu Person Geld überweisen will oder das nicht über das Bankkonto macht, sondern eben von Handy zu Handy. Ne? M-Pesa ist ein sehr gutes Beispiel, PayPal macht das jetzt auch, WeChat etc.
Ja, wo du gerade In-Gaming-Payment sagst, was ja eine unfassbare Relevanz bekommen hat innerhalb der letzten 10 Jahre. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge zu E-Gaming, E-Sports machen. Also wo dann Unternehmen wie Nintendo, Tencent, Sony, Activision Blizzard, Nvidia.
Oder Sea Limited aus Singapur.
Ja, Sea, Tencent, die sind da alle am Start. Spannende Unternehmen und teilweise eben auch wirklich fest etablierte Unternehmen, wie eben Nintendo und Sony, Blizzard, die es schon ewig gibt.
Electronic Arts ist auch
zu nennen. Ja. Müssen wir machen. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir diese Namen sehr schnell rausgefeuert. Wenn ihr euch für E-Gaming, wenn ihr euch für diesen Markt interessiert, dann spult doch noch mal ein paar Sekunden zurück und hört euch das nochmal an und schreibt euch vielleicht die Unternehmen auf und lest da mal rein. Oder
schreibt uns einfach eine Mail an fanpost@promilleprozente.de.
Yes.
Wie gesagt, auch Fragen, Nachfragen zu allen Folgen sind immer herzlich willkommen und wir geben uns Mühe, die dann auch direkt zu beantworten.
Oder auf Insta könnt ihr uns auch Fragen stellen. Auch da, ne? Genau. Instagram, Promilleprozente.
Genau, und damit sind wir eigentlich beim Abschluss. Point of Sale, das war noch der dritte Aspekt, ne? Also
POS.
POS, genau, von diesen Online-Bezahldiensten, also Internet, Peer-to-Peer und POS, Point of Sale, also wenn es darum geht, am stationären Handel mit dem Handy zum Beispiel zu bezahlen. Das sind die drei großen relevanten Felder. Die Player, die da am Start sind, haben wir jetzt genannt.
Und nochmal zum Schluss der Doku-Tipp für M-Pesa aus Kenia, gegründet von Safaricom. Großer Telekommunikationsdienstleister aus Kenia, gemeinsam mit Vodafone.
UK, ja, das UK. Ist total interessant, dass eben, also das, wie gesagt, das zeigt alles, dass traditionelle Banken, die eigentlich das ganze Zahlungsabwicklungsding gemacht haben, jahrzehntelang, die werden jetzt von allen Seiten unter Beschuss genommen, nicht nur von Online-Bezahldiensten, sondern eben auch von Telekommunikationsunternehmen zum Beispiel oder Tech-Unternehmen wie Google und Apple oder Amazon.
Ja, traditionelle Bankenbranche, sorry, also ciao.
Ciao. Und damit verabschieden wir uns auch, Jonas, ne, würde ich sagen. Und guck mal, ob der Wirecard-Kurs in der Zwischenzeit, in dieser halben Stunde, wo wir jetzt die Folge aufgenommen haben, sich nochmal halbiert hat. Mal gucken.
Markus Braun wird hier als nackte Sau durch München getrieben, ey.
Hoffentlich, weil das hat er verdient.
Gut.
Euch eine gute Woche.
Bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
Und genau. Und nicht in Wirecard investieren. Viel Spaß, bis dann.
Ciao.